Hallo, herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Unser heutiges Thema ist unsere Top-Liste Partyspiele. Und bei mir ist der Ronny. Hallo, Ronny.
Hallo Ingo, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir es wieder mal schaffen, was aufzunehmen. Ja, Top-Liste Partyspiele. Da wollen wir doch gleich am Anfang mal einsteigen, Ronny. Was ist denn für dich überhaupt ein Partyspiel?
Ja, also ein Partyspiel ist nicht klassisch ein Spiel, was man auf einer Party spielen würde wahrscheinlich, sondern eher ein Spiel, was man mit einer größeren Gruppe, also mindestens 4 Personen oder mehr, zusammen an einem lustigen gemeinsamen Abend spielen würde. Das ist für mich ein Partyspiel. Also es sollte irgendwas sein, was Spaß macht, was mit einer Gruppe ab 4 Personen oder mehr funktioniert. Und ja, das im Grunde einfach nur das gesellige Beisammensein und den Spaß in den Vordergrund stellt.
Okay, also laute Musik, Luftschlangen und fliegendes Popcorn ist jetzt nicht zwingend Voraussetzung, ein Partyspiel zu spielen.
Ja, meistens sogar eher hinderlich. Also ich kenne nur sehr wenige Spiele, die mit diesem Hintergrund funktionieren würden, ja.
Man könnte vielleicht noch sagen, manchmal ist es so, dass bei Partyspielen auch jetzt der Ernst von ich gewinne, ich verliere, wir gewinnen, wir verlieren im Team manchmal auch ein bisschen hinten dran steht, sondern es meistens einfach, ja. Lust macht, Spaß macht, Freude macht, das Spiel einfach zu spielen und man am Schluss vielleicht gar nicht mehr anfängt zu sagen, oh, ihr habt aber 63 Punkte und wir haben nur 61 Punkte oder so. Das wäre für mich noch so ein Teil der Begriffsdefinition.
Ja, die meisten der Spiele sind ja auch kooperativ. Also da gibt es ja auch nur ein gemeinsames Gewinnen oder keiner gewinnt. Und bei vielen anderen Spielen, da würde ich ja auch recht geben, da gibt es theoretisch zwar eine Punktewertung, die da beim Spiel dabei ist, aber in den meisten Fällen sind die Punkte dann eigentlich egal. Und es geht nicht um das, wie viele Punkte man im Spiel sammelt, sondern einfach nur, ob man dabei Spaß hat und es lustig ist. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns einige Spiele aufgeschrieben. Du weißt nicht, welche meine sind und ich kenne deine Spiele nicht. Und wir werden einfach mal abwechselnd ein Spiel nennen, was wir empfehlen würden. Oder wenn es um meine Liste geht, habe ich auch ein, zwei Spiele, die habe ich selbst noch gar nicht gespielt, habe aber davon sehr viel Gutes gehört und mich davon ein bisschen eingelesen, habe sie auch hier in meinem Regal und würde sie sehr gerne spielen, weil ich glaube, dass sie ein sehr gutes Partyspiel sein könnten.
Okay, ich bin gespannt, was du so dir rausgesucht hast.
Da ich ja weiß, dass deine Liste etwas kürzer als meine ist, fange ich vielleicht einfach mal an. Und auf meiner Liste das erste Spiel, das heißt bei mir noch Sag's mir, gibt's aber inzwischen als Time's Up.
Ja.
Das ist ein Spiel für 4 bis 12 Personen, dauert ungefähr 30 Minuten und kostet ungefähr 20 Euro. Das Spiel ist relativ klassisch, das bedeutet, es ist ein Spiel, wo man einen Stapel von Begriffen hat, den eine Person aus einer Gruppe seinen Leuten erklären muss. Und das unter Zeitdruck. Und wenn die Zeit rum ist, dann kriegt dann die andere Gruppe die restlichen Karten und erklärt dann seinem Team diese Karten. Bei dem Spiel ist es so, dass man 30 Begriffe hat und diese 30 Begriffe gibt man quasi so lange an das andere Team immer wieder weiter, bis alle Begriffe erraten wurden. Jetzt kommt der Clou an dem Spiel. Wenn alle Begriffe erraten wurden, werden diese wieder zusammengemischt und anschließend geht das Ganze von vorne los. Nur diesmal darf man den Begriff mit nur einem einzigen Wort beschreiben. Das heißt, wo man vorher einen ganzen Satz sagen konnte, wie bei anderen Spielen, wie früher auch bei Tabu und sowas, dass man einfach halt versucht, den Begriff zu beschreiben, darf man hier in der zweiten Runde nur noch ein einziges Wort sagen. Und dann müssen die Teamleute erraten, was für ein Begriff gesucht ist. Und das macht man auch wieder im Wechsel, bis alle 30 Begriffe erkannt wurden. Und wenn dann alle durch sind, kommt die dritte und letzte Runde und in dieser muss man es pantomimisch machen. Dann darf man gar nicht mehr reden, sondern nur noch einfach pantomimisch vormachen, was man eigentlich für einen Begriff sucht. Und welches Team aus diesen 3 Runden die meisten Punkte gesammelt hat, hat das Spiel am Ende gewonnen. Das war Sag's mir oder Time's Up, mein erstes Partyspiel.
Okay, kenne ich jetzt leider nicht. Also sehr wohl den Namen schon gehört, aber selbst gespielt habe ich dieses Spiel noch nicht.
Ja, also meine Erfahrungen mit dem Spiel sind, dass die Leute am Anfang denken, so was, wie soll ich denn den Begriff nachher nur mit einem Wort oder sogar pantomimisch darstellen? Aber weil der Begriff sich ja jedes Mal wiederholt, weil es ja alle 30 Begriffe sind ja immer dieselben in jeder Runde und deswegen kennt man dann die Begriffe schon und hat sich auch gemerkt und kann ja dann diese auch einfacher erkennen und findet sie auch einfacher wieder. Also daher, das klappt schon ganz gut eigentlich. Hat mir zumindest in meinen Runden bisher immer sehr viel Spaß bereitet.
Okay, gut. Mein erstes Spiel ist schon ein bisschen älter. Die klassische Assoziation, bevor ich hier so in die aktuelle moderne Brettspielwelt eingetaucht bin für Partyspiele, war klassischerweise auch immer Tabu oder so die, oder das Nilfeld in der Achterbahn, so die typischen Spiele, die man so kannte aus der Jugendzeit. Aber das Spiel, was ich auf meiner Liste habe, ist tatsächlich auch Spiel des Jahres geworden. 1983, wenn ich mich nicht irre. Das Spiel heißt Bluff.
Habe ich auch auf meiner Liste.
Ist auch jetzt vor kurzem eine Jubiläumsausgabe erschienen und ist für 2 bis 6 Spieler. Dauert je nach Lauf zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde ungefähr, 15 bis 30 Minuten. Und kostet aktuell so um die 30 Euro.
Okay, bevor du jetzt erklärst, wie es ungefähr funktioniert, spielst du das Spiel nach den offiziellen Regeln oder nach meinen Regeln?
Ich habe es bislang, glaube ich, immer nach den offiziellen Regeln gespielt.
Tatsächlich? Also mit mir nicht. Mit mir war es immer meine Regel.
Echt?
Ja. Weißt du nicht mehr, dass dieser eine Moment, wo du mir auch geschrieben hast, Ronny, das stimmt aber eigentlich gar nicht, was du uns erklärt hast, weil die offiziellen Regeln gehen anders da.
Ach so, ja, das erinnere ich gar nicht mehr.
Du hast mir damals gesagt, dass die Regeln, die ich erklärt habe, falsch waren und hast nämlich in den Regeln nachgelesen gehabt und hast mir die richtigen Regeln vorgelesen. Aber trotzdem habe ich in meinen Spielgruppen dann versucht, mit den richtigen Regeln zu spielen und festgestellt, dass die eigentlich nicht so cool waren und wir weiter mit den falschen Regeln spielen wollten.
Echt? Nee, das tut mir leid, das habe ich irgendwie aus meinem...
Dann erklär mal deine Regeln.
Ja, meine Regeln in Anführungszeichen sind die offiziellen Regeln. Also jeder Spieler hat 5 Würfel, wenn ich mich nicht irre. 5 Würfel, die werden gewürfelt in einem Würfelbecher. So ein bisschen wie früher Maxchen. In einem Würfelbecher, dann schaut man drunter oder man schaut nicht drunter. Man sagt sozusagen, wie viele Würfel von einer bestimmten Augenzahl irgendwo liegen. Also zum Beispiel kann er dann sagen, für alle beteiligten Spieler, alle haben gewürfelt und ich sage so, es liegen jetzt hier mindestens 7 Dreier. Und das heißt, ich setze dann halt den Dreierwürfel auf die entsprechende Anzahl und der nächste Spieler sagt dann, nee, ich gehe davon aus, es liegen mehr Würfel da. Also er kann die Würfelmenge erhöhen und kann sagen, nee, es liegen jetzt nicht 7, sondern 8 Dreier da. Und so geht das immer weiter.
Er muss entweder die Anzahl der Dreien erhöhen oder er muss die Augenzahl erhöhen. Also dieselbe Anzahl von Würfeln nennen, aber die höhere Augenzahl. Oder er muss die Anzahl der Würfel erhöhen, wenn er die Augenzahl gleich lassen will. Oder wenn er die Augenzahl tiefer sagen will, muss er auch die Anzahl erhöhen.
Nee, genau, so ist es. Ja, und dann kommt irgendwann ein Spieler an die Reihe, der dann sagt, nee, also das glaube ich jetzt nicht, ich zweifle die Wette an. Und dann werden eben alle Würfel aufgedeckt. Es wird geschaut, wer recht hat. Ist die Wette niedriger als die tatsächliche Menge, dann verliert der angezweifelt hat. Stimmt die Wette? Also liegen wirklich dann 8 Dreier da? Dann hat natürlich der gewonnen, der zuletzt gewettet hat, alle anderen verlieren. Und ist die Wette höher als die tatsächliche Menge, dann verliert der Spieler, der gewettet hat. Und wenn er verliert, muss er entsprechend die Differenz der Würfel zwischen der tatsächlichen Menge und der Wette abgeben.
Genau, und das ist der Unterschied zwischen der offiziellen und der, wie ich es immer gespielt habe. Denn wir haben es immer gesagt, okay, wenn er falsch liegt, ist egal, wie hoch die Differenz zwischen seiner Aussage und dem Ergebnis ist. Er verliert immer nur einen Würfel. Das ist dahingehend einfach fairer, weil manchmal hat man einfach wirklich Riesenpech und man denkt, okay, ich habe jetzt alleine schon hier unter meinem Becher schon 3 Zweien, dann wird es mir bestimmt unter allen zusammen 6 Zweien geben. Und dann hat aber kein anderer mehr irgendeine 2, dann wird man schon direkt aus dem Spiel quasi rausfliegen, weil man schon alle Würfel da verlieren würde. Okay. Und ja, das ist also ein bisschen unfairer, diese Art. Und dann geht das Spiel auch viel zu schnell, finde ich, zu Ende. Und dann ist man zu schnell raus und hat zu schnell zu wenig Würfel. Und dann ist es durchaus witziger, wenn man nur einen verliert jedes Mal beim Falschliegen und halt länger im Spiel bleibt. Dann dauert das Spiel zwar auch ein bisschen länger, aber...
Das führt halt dazu, dass wenn du es jetzt nach den offiziellen Regeln spielst, dann kann das Spiel sehr schnell vorbei sein.
Genau.
Und wenn du es dann natürlich so spielst, wie du es jetzt als Regelvariante, Ronnys Regelvariante vorgeschlagen hast, dann klar, dann dauert es natürlich länger. Genau, also dann, wie gesagt, man verliert einen Würfel, die muss man abgeben. Und der am Schluss noch Würfel übrig hat, der letzte Spieler mit Würfel, der gewinnt dann sozusagen. Hat immer sehr viel Spaß gemacht, ist kurzweilig, ist etwas lauter, geht etwas lauter zur Sache. Aber allein schon die Würfel, die sind in dem Würfelbecher sehr laut, aber ja, immer Spaß gemacht. Erinnert mich, wie gesagt, so ein bisschen an Maxchen aus der Jugendzeit.
Ja, ich mag es auch sehr gerne. Also vor allem, dass ich gerne mal einfach behaupte, es sind so und so viel einer Augenzahl, habe eigentlich gar keinen von diesen Augenzahlwürfeln unter meinem Becher. Einfach nur, um den nächsten Spieler zu verwirren. Das ist dann immer ganz cool. Dann baut er vielleicht auch auf und denkt, ah, wenn der schon sagt, es sind 6 Zweien, dann kann ich auch 7 Zweien sagen. Und am Ende habe ich überhaupt keine Zweien gehabt und sagt dann so, nö, stimmt nicht.
Genau, und man freut sich einfach, wenn man selber schon ein bisschen hochwettet, dass der Nächste dann nicht sagt, der zweifelt an, sondern der Nächste sagt, nur, ich gehe nochmal eins höher. Oder dann freut man sich irgendwie insgeheim immer sehr.
Ja, genau.
Ja, das war Bluff, genau.
Ja, dann hätte ich als nächstes auf meiner Liste ein Spiel, auch, na, nicht klassisch, es ist eigentlich, es ist schon, glaube ich, gibt es kein vergleichbares Spiel in der klassischen Sicht. Denn hier bildet man Wörter, und zwar neue Wörter, die es noch gar nicht gibt. Hm. Ich rede von Crazy Words.
Ja, das wäre auf meiner Liste das nächste gewesen.
Genau, ein Spiel für 3 bis 8 Personen, dauert ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde und kostet im Handel aktuell ungefähr 17 Euro. Wobei es inzwischen eine neue Version gibt. Ich glaube, in der sind komplett Familien-Edition und Erwachsenen-Edition kombiniert. Früher gab es da 2 verschiedene Editions, aber ich glaube, inzwischen gibt es nur noch eine, wo beides drin ist, wo man dann nachher aussortieren könnte, wenn man mit Kindern spielt und die Erwachsenenbegriffe rauslassen könnte. Im Grunde schon die Regeln fast erklärt. Jeder Spieler bekommt eine zufällige Karte mit einem Begriff, also ein, ja, nicht ein Begriff, sondern ein Thema, eine Beschreibung eines gesuchten Wortes, das er dann erst erfinden muss. Wie zum Beispiel könnte es in der Erwachsenenversion sein, den Namen eines Erotikmagazins. Aber es könnte auch genauso sein in der Familie Edition die Bezeichnung eines Vulkans. Und oder auch halt in einer anderen Sprache das Wort für Krug. Also ja, alles Mögliche. Und jetzt ziehe ich per Zufall 3 Vokale und ich glaube 5 Konsonanten aus einem Pool von Buchstaben verdeckt. Und mit diesen muss ich dann ein neues Wort kreieren. Ich kann auch weniger Buchstaben verwenden, als ich gezogen habe, muss nicht alle verwenden. Aber am Ende will ich halt einfach nur ein Wort bilden, das dem gesuchten Begriff entsprechen könnte. Also es darf kein existierendes Wort sein, auch kein Wort, was fast wie ein existierendes ist. Also ich kann jetzt nicht bei Ball nicht einen Ball mit 3L schreiben oder mit Doppel-A. Also es muss schon wirklich ein anderes Wort sein, darf nicht wie das Originalwort klingen oder leicht verändert mit Buchstaben sein oder falsch geschrieben sein. Ja. Es muss ein neues Wort kreiert werden. Und wenn das alle gemacht haben, werden die Karten, jeder hatte, gemischt zusammen zu einem Stapel und es kommt noch eine weitere zufällige Karte dazu. Und dann werden alle in die Mitte aufgedeckt und jetzt muss jeder der Mitspieler versuchen zu erraten, welches gebildete Wort von welchem Spieler gehört zu welcher Karte. Das machen alle gleichzeitig und am Ende wird aufgelöst, indem jeder Spieler sein Wort vorliest und die geratenen Karten aufdeckt und am Ende seine Lösung preisgibt, was das eigentliche Wort von ihm war. Und das ist halt sehr witzig, weil in den meisten Fällen denkt man, ja, okay, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, passt sehr gut zu meinem Wort. Aber wenn dann die anderen Karten aufgedeckt werden und man sieht, welche Begriffe noch im Spiel sind, denkt man sich oft, oh nein, die passen ja viel besser auf mein Wort. Und es ist halt ein sehr witziges Partyspiel.
Ja, das stimmt. Da kommen manchmal sehr witzige Sachen raus. Und manchmal glaubt man gar nicht, was man mit ganz komischen Buchstaben, am besten noch ohne Vokale, irgendwie noch für ein Wort hinkriegt, was wirklich irgendwie dazu passt.
Ja, genau. Also am Anfang denkt man vielleicht so ein bisschen, das schaffe ich nie. Aber nach 1-2 Runden ist man drinne und dann klappt das sehr gut. Ja, das war Crazy Words.
Gut. Ein noch kleineres Spiel als Crazy Words von der Größe her. Allerdings für 5 bis 10 Spieler, dauert ungefähr 20 Minuten, hat etwas mit Zeichnen zu tun. Und das Spiel heißt A Fake Artist Goes to New York. Erschien beim Oink Games Verlag in so einer kleinen Schachtel. Und ja, ist eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt sozusagen einen Master in der Runde, der einen Begriff auswählt und den auf so Karten oder auf so Karton schreibt. Verteilt und bei einem der Mitspielenden ist eben ein X. Das heißt, er weiß nicht, was gezeichnet werden muss und die anderen ja, wissen halt, was gezeichnet werden muss. Und dann geht's los. Es gibt einen Block für alle und der Block geht rum und jedes Mal, wenn man dran ist, muss man genau einen Strich dem Bild hinzufügen. Und der Fake Artist, der also nicht weiß, was eigentlich gezeichnet werden muss, der muss einerseits gucken, dass er möglichst, wie soll ich sagen, errät oder weiß, was die anderen wollen, worauf die hinaus wollen weil die anderen müssen erraten, wer der Fake Artist ist. Wer sozusagen nur so tut, als ob er wüsste, was gezeichnet werden muss. Und das geht dann um, ich glaube, 3 Runden sind das, die das geht. Jeder macht einen Strich. Und dann wird eben geschaut, ob die anderen Zeichner erkennen, wer der Fake Artist ist.
Ja, das Spiel kenne ich auch. Fand ich gut. Hat aber das Problem, dass man als Unwissender sehr oft, wenn man zu früh drankommt, das Problem hat, nicht zu wissen, wo male ich jetzt irgendeinen Strich hin, was mache ich jetzt denn genau, und sich dann halt sehr schnell verraten kann.
Ja,
also es ist nicht so einfach für denjenigen, vor allem, weil du ja auch, ich glaube, in den Regeln darfst du ja festlegen, wer anfängt, als derjenige, der die Sachen verteilt. Aber wenn du halt jedes Mal den Fake Artist als letztes dran nimmst, dann ist er auch sehr auffällig. Deswegen, ja, manchmal musst du ihn vielleicht als erstes dran nehmen und ja, dann macht er vielleicht schon den ersten Strich, der überhaupt nicht zu dem Dings passt. Also es ist echt schwierig manchmal, dass man da als Unwissender das Richtige zeichnet. Aber ich meine, es gibt bei vielen Spielen, die so ähnlich sind, auch immer das Problem, dass man, wenn man halt nicht als Einziger nicht weiß, was gesucht ist, fühlt man sich sehr schnell halt sehr
hilflos.
Unter Druck gesetzt. Ja, hilflos unter Druck gesetzt, dass man nicht weiß, was soll ich jetzt machen, und dann hat man manchmal vielleicht auch das Gefühl, dass es unfair ist. Es ist trotzdem auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, das stimmt.
Ja, und es ist schnell gespielt, ja, um aktuell zu kriegen, zu Preis so um die 15, 16, 17 Euro. A Fake Artist Goes to New York.
Als nächstes habe ich ein modernes, neues Spiel. Das ist erst dieses Jahr erschienen. Aber ich finde es schon richtig gut. Es macht richtig viel Spaß, weil auch die Fragen teilweise richtig gut sind. Und zwar geht es um Top 10.
Ja.
Top 10, 4 bis 9 Spieler, circa 30 Minuten Spielzeit, kostet ungefähr 23 Euro. Bei dem Spiel geht es darum, dass wir kooperativ, ja, wir kriegen eine Vorgabe, was von 1 bis 10, von ganz uncool bis ganz cool oder als Beispiel, dass wir halt dafür eine Beschreibung finden müssen und kein anderer weiß, welche Nummer von 1 bis 10 wir gerade haben. Also als Beispiel sagen wir mal, der coolste Film des Jahres. Mhm. Jetzt muss jeder der Spieler, kriegt jetzt eine Karte von 1 bis 10 per Zufall ausgeteilt. Gibt natürlich jede Zahl nur einmal, also die Zahlen von 1 bis 10 werden gemischt und per Zufall verteilt. Und jetzt muss jeder Spieler von seiner Zahl, die er bekommen hat, einen Filmtitel sagen, der seine Zahl widerspiegelt. Also wäre natürlich klar, bei 10 zum Beispiel könnte es sein 007, irgendwas mit Keine Zeit zum Sterben.
Ja, keine Zeit zum Sterben. Ich hätte jetzt eher Dune gesagt, aber...
Oder Dune zum Beispiel, genau. Das wäre jetzt die Frage. Habe ich jetzt zum Beispiel die 9 und sage James Bond und du hast vielleicht die 10 und sagst Dune? Dann muss jetzt ein anderer Spieler, also der Spieler, der diese Runde der Startspieler ist, der die Frage ausgesucht hat, der muss jetzt entscheiden, in welcher Reihenfolge er unsere Karten aufdeckt, weil er will von 1 bis 10 die Karten aufdecken. So, wenn jetzt zum Beispiel nur zu 15, gibt es auch nicht jede Zahl, das ist klar. Und dann muss er halt dann sagen, okay, muss ich die kleinste Zahl finden und diese zuerst aufdecken und dann den nächsthöheren und nächsthöheren und nächsthöheren. Und wenn man einen Fehler macht, muss man so einen Chip rumdrehen, der zeigt dann entweder ein Einhorn als positiv oder wenn man rumdreht, einen Scheißhaufen als negativ. So, und du darfst halt nur maximal 5 Fehler machen, dann hättest du das Spiel verloren. Mhm. Also sprich, man muss halt bei 5, glaube ich, 5 Begriffe soll man machen, 5 Begriffe sind das Ziel, 5-mal muss man die Runde schaffen und darf halt keine 5 Fehler machen. Aber man muss immer versuchen, die nächste Karte, die man aufdeckt, muss höher sein als die vorige. Und wenn man natürlich mehrmals jetzt quasi eine falsche vorher aufdeckt, dann hat man mehrere Fehler gemacht in einer Runde. Genau, das Ganze ist halt kooperativ, deswegen man versucht halt zusammenzuspielen und versucht halt so gut wie möglich auch dem anderen begreiflich zu machen. Und es können halt die witzigsten Sachen sein. Also das war zum Beispiel, was ich auch ganz cool fand, sagt deinen linken Mitspielerin, dass du sie liebst, von 1 bis 10, von ganz unehrlich bis wirkliche Liebe. Ja, und dann musst du halt sagen, ich liebe dich, aber halt so, dass es entweder extrem ehrlich klingt oder halt extrem gelogen. Und das ist halt schon sehr witzig gewesen, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist Top 10.
Ja, ein schönes Spiel. Haben wir kürzlich auch gespielt in einer Gruppe. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob mir noch was einfällt von damals. Der Untergang der Titanic, da der Captain. Und jetzt muss man den Mitreisenden sagen, dass das Schiff jetzt untergeht. Und zwar von...
Ja, genau, von ganz hysterisch bis ganz entspannt, ja.
Genau, von ganz entspannt bis ganz hysterisch. Und das dann einzuschätzen, also natürlich die Extreme sind immer relativ einfach, ja, aber gerade so in der Mitte, das ist schon spannend. Gut. Ja, mein nächstes Spiel ist ein Spiel für 4 bis 10 Spieler und dauert circa 20 bis 40 Minuten. Und ist aktuell auch im Handel zu kriegen. Kostet 15 Euro aufwärts. Und das Spiel heißt When I Dream. When I Dream ist ein Spiel, wo ein Spieler die Rolle des Träumers hat. Der bekommt eine Augenbinde. Kann also nicht sehen, was für Karten in der Mitte liegen. Und ja, in der Mitte liegen eben Karten, auf denen schön gezeichnete Bilder drauf sind. Und aber auch immer ein Begriff draufsteht. Ja. Also ich habe hier zum Beispiel eine Karte, da steht drauf Anwalt oder wenn man die Karte rumdreht, steht Schwert drauf. So. Alle anderen Spieler, die mitspielen, haben verdeckte Rollen. Es gibt die Nachtalben, es gibt die Sandmänner und es gibt die Feen. Die Nachtalben versuchen mit ihren Tipps den Träumer in die Irre zu führen. Also wollen verhindern, dass er sozusagen den Begriff auf der Karte richtig errät. Die Feen dagegen wollen gerne, dass der Träumer möglichst viele Begriffe richtig errät. Und die Sandmänner sind daran interessiert, eine Balance herzustellen. Also, dass der Träumer möglichst gleich viele Fehler macht, wie er Begriffe richtig erraten hat. Je besser ihnen das gelingt, desto mehr Punkte bekommen sie. Genau, und dann geht's halt los. Es geht auf Zeit. Und also es ist eine Sanduhr dabei. Und dann geht's los, der Träumer... Das erste Blatt wird aufgedeckt und dann die Spielerei um geben jeweils mit einem Begriff einen Tipp, um den richtigen Begriff zu raten. Der Träumer kann halt, wenn er irgendwann gar keine Idee mehr hat, kann er halt sagen, ich passe. Dann kommt die nächste Karte. Und das geht eben so lange, bis die Zeit rum ist. Da wird geschaut, wie viele Begriffe hat er richtig geraten, wie viele Begriffe hat er falsch geraten. Und anschließend kann er sich nochmal an seinen Traum erinnern. Das heißt, bevor er die Augenbinde abnimmt, kann er nochmal so viel wie möglich von den Begriffen, die er erraten hat, nochmal, wie soll ich sagen, wiederholen. Also sich an seinen Traum erinnern. Und dann wird geschaut, wie viele Begriffe sind richtig, wie viele Begriffe sind falsch. Dann, je nach Rolle, bekommt man eben Punkte dafür. Also hat man ihn in die Irre geführt, bekommt man Punkte. Wenn man ein Nachtalb ist, hat er möglichst viele richtige Begriffe. Und man ist eine Fee, bekommt man möglichst viele Punkte. Und die Sandmänner bekommen eben Punkte, je nachdem, wie gut sie es schaffen, das Ganze in der Balance zu halten. Okay, also When I Dream, 4 bis 10 Spieler, 20 bis 40 Minuten und wie gesagt, aktuell auch zu kriegen, so für, geht bei 14 Euro los. Mhm.
Gut, mein nächstes Spiel ist ganz schnell erklärt und vielleicht kennen auch schon die meisten, es ist ein Spiel des Jahres gewesen, erst vor, ich glaube, vor 3 Jahren oder 2 Jahren. Auf jeden Fall ist die Rede von Just One. Ja. Ein Spiel für 3 bis 7 Spieler, circa 20 Minuten Spielzeit und kostet aktuell ungefähr 15 Euro. Da als kleiner Hinweis, wenn man sich 2-mal Just One kauft, kann man auch durchaus ein paar Spieler mehr als 7 mitspielen lassen.
Da kann man Just Two spielen.
Ja, genau. Das geht auch sehr gut. Also wir haben auch schon eine Gruppe von 9 Personen gespielt. Das ist alles kein Problem. Das geht auch trotzdem sehr cool. Ja, das Spielprinzip ist ganz einfach. Eine Person kennt die Karte nicht mit dem Begriff, der gesucht wird. Und alle anderen sehen den Begriff und schreiben jetzt auf so ein kleines Brett, auf so eine kleine Tafel drauf, wie sie mit einem Wort diesen Begriff beschreiben würden, der gesucht ist. Aber dabei müssen sie aufpassen, denn am Anfang zeigen sie erstmal sich gegenseitig, was sie geschrieben haben. Und alles, was doppelt geschrieben wurde, wird einfach weggewischt. Das heißt, der Ratende bekommt nur Begriffe zu sehen, die einzigartig sind, die kein anderer geschrieben hat. Und deswegen darf man halt jetzt nicht unbedingt vielleicht alle die am naheliegendsten Beschreibungen geben, sondern vielleicht lieber halt etwas, was nicht ganz so nahe liegt, aber trotzdem es gut beschreibt, um halt zu verhindern, dass man weggestrichen wird. Weil wenn man jetzt alle zum Beispiel bei Pizza, wenn dann alle sagen Italien und Käse und Salami, und dann werden halt vielleicht Italien und Käse weggestrichen, am Ende ist nur noch Salami. Und ja, mit Salami kann ich nur schwer auf Pizza kommen. Ne? Also da werde ich eher Wurst oder sowas raten als Pizza. Ja. Und dementsprechend muss man halt versuchen, dass man einen Begriff halt nimmt, den nicht jeder nimmt, aber gleichzeitig auch so gut ist, dass der Ratende es errät. Genau, das sind die Spielregeln, ganz einfach, von Just One.
Genau.
Schon mal gespielt?
Just One? Nein, leider selbst noch nicht gespielt. Hat sich noch nicht ergeben. Aber braucht man auch, also damit da ein paar Begriffe zusammenkommen, braucht man natürlich auch idealerweise eher 6, 7 Spieler, oder?
Ja, also hier steht zwar von 3 bis 7, aber ich würde es eigentlich, würde ich es niemals unter, also mindestens 5 Leute sollten es sein. Alles andere ist nicht so lustig.
Genau. Ja, also ich habe es tatsächlich hier, aber ich habe es noch nicht gespielt. Dann komme ich zu einem Spiel. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Das Spiel ist einfach aufgrund seines Settings, aufgrund der Art und Weise, wie es gespielt wird, für mich ein Partyspiel. An sich ist es nur in Anführungszeichen 3 bis 5 Spieler. Es dauert ungefähr 1 Stunde, kann auch ein bisschen länger dauern. Offiziell 60 bis 90 Minuten und ist aktuell im Markt zu kriegen für 30, 35 Euro etwa. Und die Rede ist von dem Spiel Berge des Wahnsinns. Berge des Wahnsinns, wir hatten schon mal in unserer allerersten Folge, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen kurz, als es um die Erlebnisse rund um die Spiel 2017 ging. Ja, Berge des Wahnsinns, ein kooperatives Spiel. Man ist Wissenschaftler, der versucht, oder eine Gruppe von Wissenschaftlern, die versucht, auf die Klippe des Wahnsinns, in die Berge des Wahnsinns zu fliegen und dort also wissenschaftliche Forschungen anzustellen und als ehrenwerte Wissenschaftler von dem Berg runterzukommen, was unseren Gruppen eher selten gelungen ist. Ja, man reist also von Ort zu Ort, bekommt an jedem Ort eine Aufgabe. Jeder Spieler hat Handkarten auf der Hand, die spezielle Symbole tragen oder gewisse Gegenstände sind. Also es gibt Bücher, es gibt Waffen und es gibt Werkzeuge. Und die Aufgabe besteht darin, dass man eine gewisse Anzahl von Karten ablegt, die gewisse Symbole zeigen. Also zum Beispiel 5 bis 8 Bücher und 10 Waffen muss man ablegen. So, der Clou an dem Ganzen sind eben diese Wahnsinnskarten, die man bekommt. Jeder Spieler hat eine Wahnsinnskarte, zunächst mal Stufe 1, und diese Wahnsinnskarte sagt einem eben, wie man sich verhalten sollte oder was man beachten muss oder was man nicht machen darf oder was man machen muss. Und das können ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Also ich stehe auf und renne einmal um den Tisch, bevor ich anfange zu reden, oder ich gucke erstmal unter den Tisch und tritt auf irgendwas drauf, oder ich flüstere nur mit meinem rechten Nachbarn, oder also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ab der Phase, wo man die Karten ablegt, gilt sozusagen für jeden der Wahnsinn, den man beachten muss. Man muss gleichzeitig aber versuchen, natürlich mit den anderen herauszufinden, was haben die so auf der Hand, was können wir ablegen, weil sobald der Erste seine Karte abgelegt hat, muss sozusagen Stille herrschen, danach darf nicht mehr geredet werden und dann werden die Karten abgelegt, das Ganze geht auf Zeit. Ja, und dann schaut man, wenn die Zeit rum ist, die Santo abgelaufen ist, ob man die Aufgabe erfüllt hat. Wenn man sie erfüllt hat, ist gut, dann bekommt man eine Belohnung. Wenn man die Aufgabe nicht geschafft hat, bekommt man eben eine Strafe, indem man Wunden kassiert oder ähnliches. Und die machen das Spiel tendenziell eher schwerer im Verlauf. Und gerade diese Wahnsinnskarten, gerade dieser Moment, wenn man versucht rauszufinden, was die anderen für Karten haben und wie viele Karten kann ich ablegen, wie viele Karten kannst du beisteuern. Man darf natürlich nicht konkret über die Zahlenwerte sprechen. Dazu noch eben der Einfluss der Wahnsinnskarten kann zu sehr lustigen Situationen führen. Genau, wir hatten immer Spaß bei dem Spiel.
Ja, wer mehr dazu hören will, wie wir Spaß hatten, der hört in den ersten Teil der zweiten Folge rein. Da ziemlich am Ende beschreiben wir unsere Erlebnisse während eines Abends bei der Spiel.
Genau, Berge des Wahnsinns.
Dann würde ich jetzt gerne ein Spiel nur kurz auch anschneiden, was wir schon besprochen haben, auch aus der ersten Folge. Da ging es um Tempel des Schreckens.
Oh ja.
Ein Spiel für 3 bis 10 Personen. Circa 15 Minuten dauert eine Runde und es kostet 8 Euro derzeit ungefähr. Ja, bei Tempel des Schreckens, das würde ich übrigens auch erst ab 4 mindestens empfehlen. Bei 3 macht das auch keinen Sinn. Bei Tempel des Schreckens ist es so, wir haben eine gewisse Anzahl von Karten, die unterscheiden sich auf 3 verschiedene Arten. Es gibt einmal Schatzkarten, einmal leere Räume und einmal Räume mit Fallen. Und wir mischen diese Karten dann zusammen. Wir wissen genau jeder, wie viele von jeder Art im Spiel sind. Dann werden die gemischt und per Zufall an jeden Spieler gleich viel verteilt. Alle gucken sich ihre Karten an, die sie bekommen haben, wissen, was sie jetzt bekommen haben, mischen diese Karten dann aber wieder verdeckt und legen sie verdeckt vor sich nebeneinander ab. Und jetzt darf man mit den anderen Spielern drüber reden, was für Karten man hatte. Man hat aber auch am Anfang des Spiels eine Rolle bekommen. Das ist entweder die Rolle des Schatzjägers oder des Tempelwächters. Wenn man ein Tempelwächter ist, will man verhindern, dass die Schätze gefunden werden. Wenn man ein Schatzjäger ist, möchte man alle Schätze finden. Das sind die Ziele des Spiels. Allerdings sollte man dem Mitspieler nicht verraten, dass man ein Tempelwächter ist, weil alle gehen da erstmal davon aus, dass sie die Schätze finden wollen. Und wenn man sich als Tempelwächter outet, dann vertraut einem keiner mehr und man wird im Grunde meistens übergangen. Aber man möchte ja verhindern, dass die Schätze gefunden werden, deswegen tut man so, als wäre man ein Schatzjäger, aber gibt vielleicht falsche Informationen preis. Und zwar hat immer einer eine Schlüsselkarte, mit der man dann sich immer bei einem beliebigen Spieler von anderen Spielern eine Karte aussuchen darf, mit der man dann guckt, ob was drunter ist. Und wenn es halt ein Schatz ist, wird es halt offen hingelegt, ist ein Schatz sehr gut. Und wenn es ein leerer Raum ist, halt schade, offen hingelegt. Eine Feuerfalle wäre sehr schlecht, denn bei zwei Feuerfallen ist man dann in der Regel tot. Hat man das Spiel verloren, dann
gewinnen die Wächter.
Dann gewinnen die Tempelwächter. Also sprich, als Tempeljäger möchte man die Feuerfallen meiden. Und es geht halt immer darum, dass man einfach nur miteinander redet und guckt, wem vertraut man und wem glaubt man, was er überhaupt auf seinen Karten drauf waren. Und wo geht man hin und öffnet was und wo traut man sich? Und ja, das ist ein sehr cooles Spiel, wenn es darum geht, ja, ein bisschen andere hinters Licht zu führen und ein bisschen so zu täuschen und versuchen, den anderen zu entschlüsseln, was denkt der, was macht der, lügt der mich gerade an oder sagt er die Wahrheit? Also ein super Spiel in der Hinsicht. Und das hat bisher bei jeder Gruppe, die ich das Spiel gezeigt habe, Spaß gemacht und alle gut gefunden.
Das kann ich nur bestätigen.
Ja, Tempel des Schreckens, wie gesagt, wer mehr hören will, auch nochmal in der ersten Folge reinhören.
Gut, mein nächstes Spiel ist ein Spiel für 4 bis 8 Spieler, dauert ungefähr 30 Minuten, wobei ich würde sagen, wahrscheinlich eher ein bisschen kürzer. Das nennt sich Stille Post Extrem.
Da möchte ich direkt was ergänzen, das habe ich auch auf meiner Liste. Das würde ich noch kombinieren mit dem Spiel Mutabo.
Ah ja, genau. Ja, Stille Post Extrem ist eigentlich ganz einfach. Jeder hat einen Block, einen abwischbaren Block vor sich. Jeder bekommt einen Begriff, den er sozusagen malt. Auf Zeit muss dieser Begriff gemalt werden und dann, wenn die Zeit rum ist, wird das Bild an den nächsten Nachbarn gegeben. Der linke Nachbar, der schreibt dann drauf, was er in dem Bild sieht und schreibt nur den Begriff hin. Also schreibt auf die nächste Seite des Blocks quasi den Begriff. Dann gibt er den Block wieder weiter und der nächste, der den Block bekommt, sieht den Begriff und muss sozusagen wieder ein Bild malen. Und so geht das einmal rum, bis quasi jeder wieder seinen Block vom Anfang in der Hand hat. Und dann wird nach und nach geschaut, wie sich der Begriff so entwickelt hat, ne, durch die Bilder der anderen und oder durch das eigene Bild, der Begriff, wieder ein Bild. Und da kommen manchmal sehr merkwürdige Entwicklungen heraus. Ja. Da wird dann plötzlich aus der Fledermaus der Taxifahrer, ja, im Laufe der Runde. Und Mutabo, wenn ich da auch noch kurz was zu sagen darf, ist quasi etwas Ähnliches. Nur da geht es nicht um einen einzelnen Begriff, sondern da geht es um einen ganzen Satz, der eigentlich meistens total absurd ist. Ja, also da hat man 2 Karten, einen Satzanfang und einen Satzende. Die werden zufällig zusammen verbunden. Ja? Und dann hat man sozusagen einen Satz, keine Ahnung, die Kinder im Kindergarten verspäten sich am Flughafen. Ja, das macht schon fast wieder Sinn. Aber also 2 komplett nicht zusammenpassende Halbsätze zusammen ergeben einen etwas abstrusen Satz und der muss dann gezeichnet werden. Genau, dann geht's genauso weiter. Er zeichnet das, der nächste macht dann aus dem Bild, was er sieht, einen neuen Satz. Der nächste, der das Ganze kriegt, macht aus dem Satz wieder ein Bild und so geht es einmal komplett herum. Fand ich persönlich zum Zeichnen ein bisschen schwieriger.
Ja. Also bei beiden Spielen ist natürlich das Witzige daran, dass man halt etwas zeichnet und der andere das gar nicht versteht und was ganz anderes daraus interpretiert. Das Coole ist ja immer, die Leute sagen immer, ja, ich kann das Spiel nicht spielen, ich kann nicht gut zeichnen. Aber gerade das macht es ja witzig. Wenn jeder perfekt zeichnen könnte, wäre das Spiel ja total langweilig, weil dann würde jeder erkennen, was er gemalt hat und dann wäre das wahrscheinlich ganz einfach. Aber gerade durch das schlechte Zeichnen, gerade durch das Problem, dass man eben nicht unbedingt vielleicht jeder eine Giraffe malen kann oder nicht jeder den Unterschied zwischen einem Hund und einem Schaf hinbekommt beim Zeichnen. Gerade das macht es ja witzig und ja, das finde ich super, ist immer lustig, weil da sind auch die Punkte total egal. Es gibt eine offizielle Punktewertung, die kriege ich aber auch nicht hin, weil da guckt keiner nach Punkten. Da geht es nur darum, wie lustig ist am Ende das Bild geworden.
Genau, das stimmt.
Ja, Stille Post Extrem beziehungsweise Mutabo.
Genau.
Ja, hatte ich wie gesagt auf meiner Liste auch drauf gehabt. Dann hätte ich auf meiner Liste jetzt noch ein Spiel, das würde ich gerne noch nennen, obwohl ich es noch nie gespielt habe.
Oh ja.
Und zwar wäre das Revelations. Ein Spiel von 2 bis 8 Personen. Es dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten und kostet 22 Euro ungefähr. In dem Spiel geht es darum, dass in der Mitte Begrifflichkeiten ausliegen, wie man sich fühlt. Das können negativ behaftete Begrifflichkeiten teilweise sein. Also die Hälfte sind negativ, das sind dann Sachen wie Scham, Wut oder sich ärgern. Und es können positive Gefühle sein, wie Freude, wie belustigt oder auch erregt. Zum Beispiel könnte es sein. Und dann zieht man eine Karte. Auf der Karte steht dann irgendeine Situation drauf. Und jeder Spieler muss jetzt für sich selbst entscheiden, wie er diese Situation finden würde für sich. Und von den ausliegenden Begriffen einen, der am ehesten passen würde, auswählen. Und da können also lustige Sachen halt sein, wie, also ist auch ein bisschen für Erwachsene, da können auch Sachen sein wie, dein bester Freund datet deine Mutter. Ja, also dann könnte man halt auswählen, wie würde ich das finden, ja? Würde ich das witzig finden oder wäre ich verärgert oder beschämt oder was auch immer.
Okay.
Und jetzt muss immer ein Spieler im Wechsel, muss ich jetzt einen anderen Spieler mir aussuchen und muss dann einschätzen, was er gewählt hat. Also das heißt, das ist kooperativ das Spiel, wir spielen alle zusammen und müssen versuchen, alles richtig zu haben. Das heißt, ich muss einen Spieler einschätzen und muss sagen, du hast bestimmt dafür das da gewählt. Dann tut er seine Karte aufdecken, die er hingelegt hat, ob es das war, was er gewählt hat. Und wenn ja, alles gut. Und wenn nicht, haben wir halt einen Minuspunkt. Ne? Und letztendlich wollen wir halt versuchen, dass jeder Spieler einen anderen Spieler richtig einschätzt, dass wir am Ende der Runde quasi alle Spieler sich gegenseitig richtig eingeschätzt haben. Das ist das Ziel des Spiels. Klingt für mich sehr witzig. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Habe es hier in meinem Regal. Würde es gerne mal spielen. Und ja, ich habe auch aufgrund der Fragestellung und halt der auch teilweise wirklich witzigen Situationen, die da beschrieben werden, glaube ich, könnte es halt ein ganz cooles Spiel werden. Ja, das war Revelations.
Ist das jetzt ganz neu rausgekommen?
Oder? Das kam wohl letztes Jahr schon raus, während der Haupt-Corona-Zeit. Und deswegen ist es sehr stark untergegangen, hat auch kaum einer was von gehört, weil natürlich zu dem Zeitpunkt Lockdown, 2 bis 8 Personen, also 2 Personen ging noch, aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was man nicht zu zweit spielt. Das spielt man auch wahrscheinlich erst ab einer Gruppe von 4, 5 Leuten richtig gut. Und ja, das ist natürlich in der Zeit dann nicht möglich gewesen, deswegen halt Untergang.
Okay. Gut, okay. Mein nächstes Spiel, was ich noch auf der Liste habe, ist aktuell wohl nicht zu bekommen in Deutschland, also zumindest nicht als neues Spiel. Ist ein Spiel für 3 bis 5 Personen, dauert ungefähr 1 Stunde und heißt Sheriff von Nottingham. Sheriff von Nottingham ist ein Spiel, in der abwechselnd jeder Spieler einmal die Rolle des Sheriffs hat. Alle anderen sind Händler, die versuchen oder die ihre Ware sozusagen durch das Stadttor von Nottingham auf den Markt bringen wollen. Da gibt es legale Waren wie Äpfel, Käse, Brot oder Hühner. Und es gibt auch andere nicht so legale Waren wie Seide oder Blauschimmelkäse, die also geschmuggelt werden. Naja, und dann versucht jeder Spieler hat so ein kleines Säckchen in seiner Farbe. Da kann er dann die Karten, auf deren die einzelnen Waren abgebildet sind, hineinlegen in den Beutel und dann legt man den Beutel dem Sheriff vor. Und der Sheriff muss jetzt entscheiden, nachdem der Händler geäußert hat, was in dem Beutel drin ist, ob der Sheriff dem ganzen Glauben schenkt oder nicht. Kann das also anzweifeln. Dabei kann ein interessantes Gespräch entstehen. Also der Händler kann sagen, oh, ich habe hier nur 2 Käse und einen Apfel. Und darüber hinaus, wenn du mich jetzt hier durchgehen lässt, dann bekommst du von mir noch 2 Goldstücke oder wie auch immer. Ne? Und ja, der Sheriff muss sich halt entscheiden, ob er in den Beutel reinguckt, es quasi anzweifelt oder nicht. Und naja, entscheidet sich der Sheriff, den Beutel zu kontrollieren und findet Schmuggelware. Dann kommt die aus dem Spiel und der Sheriff kassiert sozusagen die Strafe vom Händler. Wenn der Beutel allerdings nur das enthält, was der Händler vorher gesagt hat, dann muss der Sheriff dem Händler sozusagen eine Strafe zahlen. Genau. Da geht es also um sich gegenseitig blöffen, austricksen, bestechen, ein bisschen anschwärzen etc. Interessante Interaktion am Spieltisch und vor allem die Rolle des Sheriffs ist natürlich immer sehr schön.
Wie lange hast du vorgelesen, war die Spieldauer?
Circa eine Stunde.
Das ist mindestens eine Stunde eigentlich mal, ja. Also ich habe das relativ oft gespielt und es dauert immer länger, weil man kommt immer in Diskussionen rein und immer überlegt man, komm, ich will nur noch ein bisschen was drauflegen, wenn du es nicht aufmachst, oder komm, ich besteche dich, wenn du seins aufmachst. Und am Ende dauert jede Runde extrem lange, aber es ist natürlich ein sehr cooles Spiel, das stimmt, ja.
Also das war der Sheriff von Nottingham. Leider aktuell, zumindest auf Deutsch, irgendwie nicht zu bekommen.
Gut, mein nächstes Spiel ist ein Spiel, was in zwei Gruppen gespielt wird, was sehr stark darauf ausgeht, dass man versucht, seinen Teammitgliedern etwas zu beschreiben, super kompliziert ist zu beschreiben. Also die Regeln jetzt hier zu erklären, wird wahrscheinlich kein Mensch verstehen. Ich versuche es trotzdem mal. Es geht darum, dass in zwei Teams man einen Sichtschirm hat, auf dem vier Begriffe stehen. Begriff 1, Begriff 2, Begriff 3, Begriff 4. Jetzt muss in jeder Runde einer der Spieler aus dem Team eine Karte ziehen, auf denen drei Zahlen stehen. Und das können die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 sein. Und das in einer beliebigen kombinierten Reihenfolge. Jede Zahl nur einmal, aber in einer beliebigen Reihenfolge. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel die 1, 4, 3 oder die 4, 2, 3 oder irgendwas in dieser Richtung als Zahlenkombi haben. Damit sind die vier Wörter gemeint, die auf meinem Tableau stehen, von 1 bis 4. Also wenn auf meinen Zahlen eine 1 steht, muss ich quasi das erste Wort nehmen. Wenn auf einer Zahl eine 4 steht, ist es das vierte Wort gemeint. So, jetzt muss ich also meinen Teammitgliedern versuchen, diese Zahlenkombination zu vermitteln, indem ich passende Wörter aussuche, die zu den Wörtern halt auf der richtigen Zahl auf meinen Sichtschirm passen. Also das heißt, wenn auf meinem Sichtschirm bei der 1 Ball steht, versuche ich, wenn auf meinem Zahlencode die 1 abgebildet ist, versuche ich etwas zu finden, was zu dem Begriff Ball passt. Wenn bei der 2 zum Beispiel Deutschland steht, versuche ich einen Begriff zu finden, der zu Deutschland passt und so weiter und so weiter. Jetzt schreibe ich also diese drei Begriffe auf, die zu meinen Zahlen kombiniert mit meinem Sichtschirm halt zusammenpassen würden und dann lese ich diese laut vor. In der ersten Runde nur für mein Team. Und die müssen jetzt versuchen, diese Zahlenreihenfolge richtig zu deuten und mir zu sagen, welche Zahlen ich gesucht habe, in welcher Reihenfolge. In der zweiten Runde hört das gegnerische Team mit und darf auch raten. Weil die schreiben jedes Mal, wenn ich eine Zahlenreihenfolge gesagt habe und mein Team hat die erraten, schreiben die Wörter in die passenden Spalten. Also die wissen dann, okay, der Ronny hat für den Begriff Ball, hat er zum Beispiel Sport genommen. Ja. Und in der zweiten Runde hat der Ronny für den Begriff Ball, hat er zum Beispiel, ja, rund genommen. Also die kennen den Begriff Ball nicht, die wissen nur, das ist Begriff Nummer 1. Und dann wissen die, okay, Begriff Nummer 1 war beim Ronny einmal Sport und einmal rund. Und jetzt können die halt beim nächsten Mal, wenn ich dann zum Beispiel sage Team, dann könnten sie denken, ah, Team passt vielleicht zu Sport, ja. Also das könnte, dass es wieder derselbe Begriff ist. Dann könnten die sagen, das ist die 1 und könnten so vielleicht meinen Code erraten. Und das macht man halt auch immer gleichzeitig, also man tut immer gleichzeitig eine Karte ziehen, gleichzeitig Begriffe aussuchen und dann liest man sich das immer nacheinander seinem Team vor und das andere Team darf immer zuerst raten und dann das eigene Team. Und wenn es halt zweimal geschafft wird, dass das andere Team meinen Zahlencode errät, habe ich verloren. Und wenn es aber zweimal mein Team nicht schafft, meinen eigenen Zahlencode zu raten, habe ich auch verloren. Also ich muss die Wörter, die ich sage, muss ich so abstrakt von den eigentlichen Wörtern entfernt halten, dass es gegnerische Team nicht weiß, was ich suche, aber gleichzeitig muss es auch so deutlich sein, dass mein eigenes Team nicht verwirrt ist und was Falsches sagt. Ja, also wahrscheinlich hat das jetzt keiner verstanden, man muss dafür eigentlich eine Runde gespielt haben, das Spiel einfach mal, ohne große Erklärung, einfach mal losspielen und einfach nur sagen, hier, ich mache mal ein Beispiel und dann versteht ihr schon und dann geht es auch eigentlich sehr gut, aber das Erklären des Spiels ist die Hölle. Also das ist, habe ich schon so oft versucht, beim ersten Mal versteht es keiner. Aber ein Spiel, wo alle am Ende auch lieben und alle finden es super toll.
Ich bin vollkommen bei dir. Es ist für mich wirklich eines der besten Partyspiele an sich. Aber es hat diese unheimliche Hürde am Anfang, es richtig zu erklären. Und es ist auch ganz komisch, es ist auch wirklich schwer zu erklären, obwohl es ja eigentlich, also ich kann das gar nicht, ja, da kommt, ich kann es nicht erklären. Ich kann es. Ja,
am Ende ist es simpel, aber
am Ende erklären ist es simpel.
Total schwierig.
Ja.
Ja, das war The Crypto.
Ja, gut, ja.
Vielleicht eine kurze Zwischenfrage, wie viele Spiele hast du noch?
Ja, genau. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt keine Spiele mehr.
Gut, dann würde ich gerne noch ein Spiel auf jeden Fall anbringen. Und zwar haben wir noch gar kein richtiges Quizspiel. Okay. Und da gibt es ein Spiel, was vor allem in den letzten 2 Jahren bei mir rasant nach oben geschossen ist, wenn es um ganz schnelles Ratespiel geht. Und das ist Smart 10. 2 bis 8 Personen, circa 20 bis 120 Minuten. Also es kann sich auch ganz schnell Länge ziehen, je nachdem, wie schnell man gewillt ist zu raten. Und kostet ungefähr 20 Euro. In dem Spiel ist es so, man spielt also wieder entweder gegeneinander, jeder für sich, oder in Teams. Also normalerweise ab 4 Personen bildet man Teams. Also mehr als 4 Personen bildet man Teams. Und zwar geht es dann darum, dass man hat eine Aufgabe in der Mitte stehen und drumherum sind 10 kleine Pöppel, die man rausziehen kann. Und hinter diesen Pöppeln verbirgen sich Antworten zu der Frage. Und jetzt mal als Beispiel könnte die Frage sein, war schon mal Bundeskanzler, / Bundeskanzlerin? Und dann stehen da um die Frage herum, stehen dann 10 Persönlichkeiten. Und neben diesen Persönlichkeiten dann quasi immer dieser Pöppel zum Rausziehen. Jetzt ist die Aufgabenstellung, ich muss Personen finden, die mal Bundeskanzler waren. Und dann so sage ich einfach, okay, die Person XY, zum Beispiel unsere Merkel, die war mal Bundeskanzler. Dann ziehe ich den Pöppel neben der Merkel raus und dann sehe ich, ja, da ist ein grüner Haken, das heißt, sie war mal Bundeskanzler, alles richtig gemacht. Nehme ich aber eine Person, die kein Bundeskanzler war, und ich ziehe den Pöppel dort raus, dann ist da ein rotes X, dann heißt es falsch. In dem Augenblick habe ich diese Runde verloren. Und das bedeutet auch, ich verliere alle in dieser Runde gesammelten Punkte. Das heißt, wenn ich vorher Merkel sagte und beim zweiten Mal sage ich einen falschen Namen, wie zum Beispiel Baerbock, dann würde ich quasi meinen Punkt von der Merkel wieder verlieren, weil ich in der Runde erst richtig und dann falsch tippte. Aber ich kann auch sagen, ich passe. Und wenn ich passe, behalte ich alle bis dahin geratenen Punkte dieser Runde. Und dann werden die am Rand des Spiels, ist dann direkt so ein Drehrad, kann man dann quasi die Punkte gleich notieren. Es geht einfach nur darum, dass ich richtig einschätze, in welchem Augenblick höre ich lieber auf und steige aus, bevor ich einen Fehler mache. Weil dann kommt die nächste Frage und dann geht das Ganze von vorne los. Dann fängt man wieder an quasi mit den 10 Begriffen und man tut wieder Reihe rum, sagen, was davon ja, was davon nein. Oder es können auch Fragen sein, die gehen dann darum, in welchem Jahrzehnt, dann steht unter dem Pöppel das Jahrzehnt halt drunter. Oder es geht auch vielleicht manchmal um die Frage, welche Farbe ist vor allem als Hauptfarbe in der Flagge dieser Länder. Da muss man halt die Farbe sagen, die da am meisten vertreten ist von dem Land. Und solche Beispiele als Beispiel zum Beispiel. Und das kann halt dann immer mit den 10 Pöppel verdeckt sein, muss man halt immer versuchen, richtig zu raten. Wenn man richtig redet, kriegt man halt diesen Punkt erstmal, aber den gewinnt man erst, wenn man auch wirklich sagt, ich höre auf. Wenn man weitermacht und weitermacht und weitermacht und hat am Ende was falsch, dann verliert man halt von dieser Runde alle Punkte wieder. Und nur durch das Aufhören sichert man sich die Punkte dieser Runde und nimmt sie mit bis zum Spielende. Ja, genau, also Smart 10, super Spiel, die Fragen sind alle sehr cool. Es sind manchmal echt schwere Fragen dabei, dass man denkt, oh, das kriege ich doch nie raus, wie soll das denn klappen? Aber manchmal sind es auch einfach wirklich relativ einfache und schnelle Fragen. Und manchmal sind es Fragen, wo man denkt so, ach, das ist ja einfach, das weiß ich. Und dann tut man bei dieser einen Person und bei dieser einen Sache sich doch täuschen. Und dann ärgert man sich dann nicht mehr so, nein, warum habe ich nicht aufgehört? Und hat alle Punkte der Runde wieder verloren. Also es ist wirklich sehr witzig. Und ja, ist schnell gespielt, macht jeden Spaß eigentlich und ist auch mit der ganzen Familie spielbar.
Ja, es gibt ja auch Erweiterungssets mit neuen Fragen und es gibt, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig entsinne, auch so Themensets, ne? Ich glaube, Essen und Trinken und unterwegs oder so, irgendwie
ja,
so.
Genau.
Und eine Familienedition.
Also, genau, und die Familienedition, genau. Ja, das ist Smart 10. Das wäre dann das Quizspiel für diesen Abend.
Ja, sehr schön.
Ja, Ingo, dann vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Ronny. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Wir wollten gucken, ob wir versuchen, noch in diesem Jahr vor Weihnachten eine weitere Folge aufzunehmen. Was für ein Thema haben wir uns ausgesucht?
Unser Thema wird sein Gateway Games. Also Spiele, die den Einstieg in die Welt der modernen Brettspiele sozusagen ermöglichen.
Genau, also alles Spiele, wo auch Leute, die bisher noch nicht so viel mit Brettspielen zu tun hatten, trotzdem sagen, ja, das finde ich gut, da spiele ich gerne mit. Und das nicht zu komplex ist, nicht zu schwierig für den Einstieg. Ja, und trotzdem natürlich kein Partyspiel jetzt unbedingt ist, ne? Also wir werden jetzt nicht dieselben Spiele wie heute nochmal aufzählen. Weil die sind natürlich auch alle geeignet, um Leute in das Hobby reinzuziehen. Aber es geht dann schon eher um Spiele so im Niveau von Familienspielen, die etwas, ja, auch mit weniger Personen sehr viel Spaß machen und etwas mehr in die Richtung normales Brettspiel gehen.
Genau. Aber bis es dann soweit ist, können natürlich gerne von den Zuhörern noch ein paar Partyspiele gespielt werden.
Genau. Das wäre unsere Empfehlung auf jeden Fall für die Feiertage. Da kann man auf jeden Fall eins von den Spielen sich getrost mitnehmen und zusammenspielen. Gut, wir werden versuchen, das Ganze noch, wie gesagt, vor Weihnachten mit dem Gateway Games zu veröffentlichen. Falls wir das nicht schaffen sollten, wünschen wir euch trotzdem allen schon mal schöne Feiertage. Und falls ihr auch vielleicht die nächste Folge nicht vorher hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu 2022.
Dann bis demnächst. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Oder besucht unseren Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auch bei Instagram unter @brettspielmonster. Wir freuen uns.
Bis bald.